Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 8. November 2024. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin im Hauptstadtbüro des Stern und ich melde mich heute aus Budapest, wo Olaf Scholz gemeinsam mit 47 anderen europäischen Staats- und Regierungschefs darüber berät, wie sich Europa am besten auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump einstellen kann. Schön, dass Sie dabei sind. Was Trumps Sieg bedeutet für Europa und insbesondere auch für Deutschland, das möchte ich jetzt mit Christian Mölling besprechen, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Ein herzlicher Gruß nach Berlin, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein. Schönen Gruß nach Budapest.
Herr Mölling, was für eine Woche, oder? Ich habe als Journalistin wirklich schon einige Momente erlebt, wo man sagen würde, da hat einen der Mantel der Geschichte gestreift, um mal einen früheren Bundeskanzler zu zitieren. Aber was in den letzten Tagen passiert ist, das hat einem dann doch so ein bisschen den Atem genommen. Wir sind ja am Mittwochmorgen mit der Nachricht aufgewacht, dass Trump doch schon sehr klar der fulminante Sieger der Präsidentschaftswahl ist. Und keine 24 Stunden später war in Deutschland die Ampelregierung Geschichte. Wie haben Sie diese Tage erlebt?
Ja, das ist wirklich das, was man als Achterbahn, glaube ich, bezeichnen muss, ne? Also es ist ja hier in der Berliner Bubble üblich, dass man dann zur Wahlkampfparty geht oder zur Wahlparty geht. Die hat auch hier dieses Jahr stattgefunden. Und da war natürlich noch ganz viel Hoffnung. Und man konnte noch Hoffnung haben, so dass es ein Ergebnis mit Harris gibt. Und man pückt sich dann selektiv natürlich die Sachen raus, die für die eigene Hoffnung sprechen. Und am nächsten Morgen, also ich war nicht allzu lange auf der Party, wacht man dann auf und im Grunde genommen ist die Hoffnung im Grunde genommen Geschichte schon gewesen. Geschichte im Sinne von, was das jetzt alles bedeutet, das werden wir sehen. Aber in der Tat, die ich sag mal, Hellsichtigen sind schon bereit zu sagen, dass wir hier schon jetzt auf eine sehr disruptive Phase, also große Veränderungen in der Geschichte zulaufen, weil einfach die USA, jede Wahl in den USA ist bedeutsam. Diese Wahl ist noch bedeutsamer, weil wir eine ökonomische Schwäche in Europa haben und sich ganz, ganz viel um uns drum halt einfach bewegt. Und in dem Moment dann, 24 Stunden später, auch noch die Ampelregierung am Ende zu sehen, ist irgendwie so das Gegenteil der Gefühle. Man wusste gar nicht, was man hoffen sollte, ob die noch weitermachen oder ob sie es besser sein lassen. Jetzt haben sie beschlossen, es sein zu lassen, aber irgendwie richtig entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, kann man irgendwie immer noch nicht. Ne? Also was wird denn jetzt daraus aus der Minderheitsregierung? Bleibt das auch bei dem Zeitplan, den Olaf Scholz vorgeschlagen hat? Und vor allen Dingen, wie handlungsfähig ist diese Regierung in einer Zeit, in der eben die Herausforderung aus dem historischen Tag vorher noch gar nicht klar sind, aber alle davon ausgehen, dass es nicht gut werden wird.
Also wir haben ja gestern kurz mit dem Kanzler sprechen können und da klang es doch danach, dass es bei diesem Zeitplan beim bisher angekündigten bleiben wird. Aber wenn wir nochmal zurück in die USA blicken, Sie sagten disruptiv, das kann ja gut oder schlecht sein, aber es beschwören jetzt doch sehr viele Beobachter geradezu apokalyptische Szenarien, wie Trump die USA und die Welt verändern wird. Der amerikanische Historiker Robert Kagan, der ja ursprünglich ein Vordenker der Republikaner war, hat prognostiziert, die USA würden unter Trump II zu einer, jetzt zitiere ich, schurkischen Supermacht. Teilen Sie diese Einschätzung und was muss man sich denn darunter konkret vorstellen?
Also es ist natürlich eine schöne Schlagzeile, schurkische Supermacht. Klingt gut, kann man sich gut merken. Ich glaube, was wichtig ist, ist das, was wir oder vor allem die Deutschen als schurkisch darin sehen und negativ konnotieren würden, haben ja offensichtlich ganz viele Amerikaner als nicht schurkisch gesehen. Es ist nicht so, dass Außenpolitik oder das, was uns beeinflusst, keine Rolle gespielt hat. Klar ist aber, dass die Frage, wie geht's mir eigentlich ökonomisch, wie komme ich durchs Leben und Fragen von Migration viel mehr Einfluss auf die Wahl gehabt haben. Das heißt also, da gibt es nicht zwei Seiten von Donald Trump. Er hat Angebote an unterschiedliche Gruppen gemacht. Das wäre bei uns in Deutschland genauso, ne, dass man natürlich versucht, an die unterschiedlichen Gruppen, die einen wählen sollen, unterschiedliche Angebote zu machen. Aber natürlich ist das, was er propagiert hat, geht zum gewissen Teil auf unsere Kosten, vor allen Dingen da, wo es möglicherweise um wirtschaftliche Fragen geht. Da drohen uns auf der ökonomischen Seite möglicherweise neue Zölle, ausgerechnet in dem Bereich, wo wir sowieso schwächeln, nämlich Autoindustrie. Also die Frage ist, ob das Disruptive nicht auch sozusagen das Disruptive für uns ohnehin ist. Ne? Also wir sind in einem wirtschaftlichen Wandel mittendrin. Wenn man es konstruktiv wenden würde, könnte man sagen, wir haben die Chance, mit dem Schurken oder mit der Drohung des Schurken uns nach vorne zu wenden. Und da wird auf einmal Außenpolitik wieder Innenpolitik. Das ist dann die Frage, auch wenn der Kanzler sagt, er bleibt beim Zeitplan. Die Frage ist, ja, wie nutzt er denn die Zeit, bis wir möglicherweise in einen Wahlkampf reingehen, um uns jetzt noch richtig aufzustellen für das, was da im Grunde auf uns zukommt. Und da muss man sagen, die Probleme, vor denen wir stehen, die sind erstens hausgemacht. Und sie sind zweitens strukturell. Das heißt, die ändert man nicht von heute auf morgen. Man kann auch nicht auf jedes Problem einfach nur mehr Geld schmeißen und dann funktioniert es. Wir haben an einigen Punkten halt wirklich die Transformation verpasst. Und das betrifft den Wirtschafts- und Industriebereich auf der einen Seite. Und das betrifft den Verteidigungsbereich auf der anderen Seite.
Sie sagen, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie sich Olaf Scholz aufstellt. Aber die Frage ist ja, ob er sich überhaupt noch aufstellen kann oder ob er nicht im Grunde nur noch ein Kanzler auf Abruf ist. Kann er wirklich überhaupt noch Einfluss nehmen? Und die Frage stellt sich ja auch insbesondere hier in Budapest, beim Treffen der Staats- und Regierungschefs, wo jetzt natürlich der neue starke Mann Viktor Orban, der ungarische Premierminister ist, der ja als einziger unter den europäischen Staats- und Regierungschefs offen für Trump Position bezogen hat, ihn sogar im Juli in Florida besucht hat, verliert Deutschland gerade seine Führungsrolle in Europa?
Nee, ich glaube, das ist möglicherweise in diesem Moment des Machens von Geschichte ist es extrem entscheidend, dass sie selber noch machen können und machen wollen. Ich glaube, dass der Kanzler sehr wohl noch machen kann, wenn er innenpolitisch Kompromisse herbeiführt. Er hat ja schon das Gespräch mit Friedrich Merz geführt. Dass Friedrich Merz jetzt nicht als erstes sagen kann, Olaf, ich habe so lange auf dich gewartet, eigentlich sind wir beiden die besten Kumpels, ist irgendwie offensichtlich, ne? Dass die jetzt auch erstmal einen Preis hochhalten müssen und sich überlegen müssen, was wollen wir jetzt noch möglich machen? Was wollen wir in einer eigenen möglichen Kanzlerschaft möglich machen? Und wo ist es aber auch besser, dass die SPD das jetzt schon macht und wir unterstützen das sozusagen in der zweiten Reihe, damit wir es nicht abräumen müssen? Also Beispiel Veränderung der Schuldenbremse ist ein so ein Thema, das beiden Akteuren eigentlich helfen könnte, weil es mehr Freiräume schafft in Zukunft. Aber das quasi einen Tag oder 24 Stunden nach dem Zusammenbrechen der Ampelkoalition, was nicht das Zusammenbrechen der Regierung ist, aber das Zusammenbrechen der Ampelkoalition, die CDU sagt, ja okay, und wir reformieren jetzt die Schuldenbremse mit der SPD zusammen, könnte wiederum dazu führen, dass die FDP sagen kann, hier, wir sind dem Märtyrertod für die Schuldenbremse gestorben, wir sind die einzig wahren Verfechter, jetzt kommt zu uns, auf einmal kriegen die wieder über 5%. Und dann sind die ganzen Kalkulationen durcheinander. Wir sehen also, es ist sehr viel komplexer geworden. Das, was Olaf Scholz jetzt auch abliefert, hat natürlich, zahlt auch ein auf die Frage, wie viele Punkte kriegt er denn bei der jetzt ja immer näher rückenden Bundestagswahl? Das muss man jetzt schon mit einkalkulieren. Das ist eine ganz andere Situation als am Anfang der Koalition, wo die nächste Wahl ja erstmal 4 Jahre weg ist und man erstmal regieren kann. Jetzt geht es schon darum, das Regieren auf der einen Seite, also das Sachorientierte, mit der Frage, wie komme ich denn von da aus auch gut mit der nächsten Wahl eigentlich klar rauszukommen?
Ne? Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Jetzt sagen wieder alle, Europa muss lernen, unabhängig von den USA zu werden. Wir müssen uns in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik müssen wir uns ganz anders aufstellen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kriege da so ein und täglich grüßtes Murmeltiergefühl. Denn genau diese Kommentare haben wir schon nach dem ersten Wahlsieg von Trump gehört, 2016. Und man hat den Eindruck, es ist seither nichts bzw. nicht viel passiert. Um in diesem Film zu bleiben, was müssen wir denn lernen, damit wir Bill Murray endlich in einer besseren Zukunft aufwachen?
Ja, wir würden ihm gerne helfen. Ich glaube, wir würden vor allen Dingen uns gerne helfen. Ich glaube, damit fängt es an. Mit Trump wird es zwar einfacher, aber wir tun das nicht für Trump. Und wir hätten es auch nicht für Harris getan. Sondern wir müssen das für uns tun. Ne? Und ich glaube, die Veränderung ist auf der einen Seite schon sichtbar. Also seit Trump 1 hat sich nicht durch Trump, sondern durch die Veränderung und die Verschlechterung der sicherheitspolitischen Lage um Europa drumherum und auch in Europa, glaube ich, sehr viel getan. Dass jetzt nochmal durch Trump ein neuer Schub kommen kann, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Die Europäer müssen sich, glaube ich, einfach, und nicht nur die Europäer, es gilt vor allen Dingen für die, auf der einen Seite für die Deutschen und für die Westeuropäer. Da muss man zwei unterschiedliche Linien einziehen. Ich spreche jetzt mal erstmal nur über die Deutschen. Tatsächlich klar machen, dass wir da ein enormes Defizit einfach haben und dass die Sicherheit Europas ohne die USA gewährleistet werden muss. Und das Wichtigste für die Deutschen ist jetzt nicht das Abschichten, also sozusagen das langsame Aufwachen, das Verabschieden aus Träumen, sondern das Aufwachen in der Realität und in der Annahme, dass das eine sehr schlechte Realität werden kann. Wir wissen ja noch nicht, wie die Realität der nächsten Wochen aussieht. Das ist ja sozusagen inhärent mit Trump, dass er im Grunde genommen einfach erratisch ist, aber enorm viel Schaden dabei auslösen kann, erratische Entscheidungen zu treffen. Aber sich dagegen abzusichern, heißt im Grunde genommen anzunehmen, dass es sehr schlecht werden kann. Und daraufgegen muss man vorbauen. Dann kann es auch besser werden. Ich sehe zurzeit, dass wir eigentlich genau die entgegengesetzte Richtung haben. Nämlich, dass man eigentlich nochmal zurück zum Wahlabend gedacht hat, ja, die Harris, die wird das schon werden, die schafft das schon. Und dann müssen wir uns nämlich keine Sorgen und keine besonderen Gedanken machen. Und dieses Politik durch Wünschen oder Politik als Wünschbarkeit, das ist wirklich ein Markenzeichen, dass wir gerade bei den Krisen, in denen wir stecken, immer wieder an den Tag gelegt haben und den Realitätscheck komplett verpasst haben. Ne? Das gilt aber auch, zweiter Teil, für ganz Europa. Wir haben so eine Ost-West-Imbalance. Diejenigen, die nah an Russland dran sind, gibt es ein paar Ausnahmen, aber geografisch kann man das schon so sagen, die haben lange schon den Schuss gehört und haben angefangen, sich im Grunde genommen verteidigungsbereit zu machen. Das gilt natürlich jetzt im Grunde genommen, auch mit der Erweiterung der NATO, vom Nordpolarmeer bis runter ins, naja, bis ins Rote Meer, ne? bis zu den Houthis. Alles das ist mittlerweile ein, wie man so schön sagt im Englischen, ein Theater, nicht Kriegsschauplatz, aber ein Bedrohungsareal, das massiven Einfluss auf unsere Sicherheit hat. Und die Westeuropäer aus unterschiedlichen Gründen, teilweise aber auch wirklich aus innenpolitischen Gründen, weil es ja ähnlich aussieht wie bei uns mit einer schwachen Regierung, gucken wir nach Frankreich, gucken wir auch nach Großbritannien, so stark sind die Regierungen da auch nicht, scheuen noch davor, den Hebel umzulegen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir machen. Zum Teil hat das was bei denen damit zu tun, dass sie auch finanziell nicht mehr machen können. Da sind wir eigentlich in einer anderen Lage, was zumindest die Schuldenstände angeht. Wir prallen dann bloß jedes Mal auf die Schuldenbremse, die uns verbietet, bessere Politik kurzfristig möglich zu machen.
Wichtig dafür wäre ja, dass Europa geeint auftritt. Nun wissen wir aus der ersten Amtszeit von Donald Trump, dass Bündnisse und Allianzen für ihn keine ideelle Bedeutung haben. Rechnen Sie denn damit, dass er gezielt versuchen wird, Europa zu spalten? Das haben wir ja schon mal 2003 von der amerikanischen Regierung erlebt, als unter dem Vorgänger von Trump, George W. Bush, dessen damaliger Verteidigungsminister Donald Rumsfeld Europa in altes und neues Europa eingeteilt hat und da eben ganz gezielt auch versucht hat und teilweise auch sehr erfolgreich versucht hat, Staaten herauszulösen. Glauben Sie, Trump wird es ähnlich machen?
Ob er mit einer ähnlichen strategischen Blick auf Europa, das zerschlage ich besser, damit ich einfacher damit umgehen kann, vorgeht, das weiß ich nicht. Aber was man, glaube ich, mit unterstellen muss, ist, Trump, so erratisch er ist, ist umgeben von sehr schlauen Menschen. Jetzt mag man deren Ideologie nicht teilen, aber das sind alles Profis. Und die werden natürlich wissen, dass es einfacher ist, mit Europa umzugehen, wenn man es zerschlägt. Ich glaube, das Wichtigste, was man auch aus europäischer Sicht jetzt schnell klar machen muss, ist, Amerika kann mehr von Europa verlangen. Es kriegt mehr von Europa, wenn es das Europa geeint lässt auf der einen Seite. Und wenn es zu viel von Europa verlangt, also gerade im Verteidigungsbereich Sachen verlangt, wo man sagen muss, sorry, das können wir nicht leisten, dann muss sich Europa, und das gilt auch für Deutschland, und wird es sich nach Alternativen umsehen. Dann rutschen wir, und das ist auch eine Veränderung im Gegensatz zu 2017, das antiamerikanische Narrativ und das pro-russische und pro-chinesische Narrativ haben ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Sie sind sehr viel präsenter und machen es dafür möglich, dass man sagt, naja, okay, wenn die Amerikaner sozusagen keine Partner mehr sind, dann gehen wir eher auf Äquidistanz oder gucken, ob wir mit den Russen und Chinesen irgendwie klarkommen, weil die verlangen nicht das Gleiche von uns. In Klammern, die verlangen vielleicht was ganz anderes, das haben wir dann wieder nicht verstanden, aber es scheint erstmal so zu sein, dass man sich eher in die andere Richtung lehnen kann. Und ich glaube, das muss man klar machen. Meine Sorge war, dass mit Harris quasi eine Unterforderung Europas stattfindet. Und das Problem mit Trump kann sein, dass es eine Überforderung ist. Und jetzt geht es darum, klarzumachen, erstmal wir für uns in Europa, was können wir gemeinsam tatsächlich als Maximum leisten und was ist die Verhandlungsmasse, die wir tatsächlich haben und wo ist auch der Punkt erreicht, wo man sagt, sorry, das wird nicht mehr weitergehen. Das ist, wird für uns kein Deal werden. Und vielleicht ist das der letzte Punkt, den man machen muss mit Blick auf Trump. Der Deal braucht ja immer zwei Seiten in dem Zusammenhang. Und er kann viele kleine Deals machen, die werden aber für die USA keinen großen Unterschied machen. Für sein Ego macht das vielleicht einen Unterschied. Aber für die strategische Positionierung der USA machen kleine Deals in Europa keinen Unterschied mit Blick auf China.
Was glauben Sie, werden die größten Unterschiede zwischen Trumps zweiter Amtszeit zu seiner ersten sein, soweit wir das jetzt schon absehen können?
Also was besonders ist halt, also alle glauben, und ich würde auch dazu gehören, dass er dieses Mal besser vorbereitet ist. Ob er deswegen das Potenzial abruft, das ist, glaube ich, die einzige Unsicherheit. Aber er ist besser vorbereitet. Und das hängt jetzt davon ab, welche Schlüsselfiguren er in die Schlüsselämter im Grunde genommen bringt, was sich da entfalten wird. Aber da kann ich nur noch mal sagen, es ist besser davon auszugehen, dass es wirklich dramatisch wird. Dann kann man auch mal aufwachen und sich und sagen, puh, darauf waren wir vorbereitet, denn zurzeit sind wir wirklich nicht gut vorbereitet. Wie gesagt, ob er das abspielt, keine Ahnung. Aber wenn er es abspielt, dann werden wir, gerade weil wir in diesem Moment so schwach sind, wirtschaftlich und militärisch, werden wir, glaube ich, einen ungeordneten Rückzug im Grunde genommen anziehen, wenn man durchführen, wenn man das so sagen kann. Und die Frage, wie positioniert sich Europa dann eigentlich? Wie stellen wir uns neu auf? Die würden wir innerhalb kürzester Zeit beantworten müssen. Und dann auch noch mit dieser Imbalance, die ich eben schon mal angesprochen habe, die ja auch mit Blick auf finanzielle und militärische Potenziale so ist, ne? Also Westeuropa ist immer noch das ökonomische Powerhouse in Europa, ne? Mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien auf der einen Seite und auch das militärische Powerhouse. Wenn wir da einen Riss in Europa kriegen, dann haben wir ein Problem. Den Riss kriegen wir aber auch ohne Trump hin. Das ist, glaube ich, das Schlimmste bei der ganzen Geschichte, weil die sicherheitspolitische Agenda halt in Mittel- und Osteuropa ganz klar Richtung Russland ist und man bereit ist, sehr viel dafür zu tun, während Westeuropa zwar die Potenziale hat, sie aber nicht bereit ist einzusetzen, weder Richtung Russland noch Richtung USA möglicherweise.
Mal zum Schluss weg von all den Krisen, Unsicherheiten und Katastrophen. Gab es auch eine Meldung oder Schlagzeile aus der internationalen Politik in dieser Woche, die Sie gefreut hat?
Ja, wir sind ja sozusagen als Dr. Doom-Fraktion unterwegs und sind letztendlich, wenn man das so despektierlich sagen kann, quasi fast immer Krisengewinnler. Ne? Also von daher habe ich tatsächlich keine positive Meldung gekriegt. Vielleicht dreht man so rum. Die positive Meldung ist, dass nach dem historischen Tag 1 mit Donald Trumps Wahlsieg und dem historischen Tag 2 mit dem Zerbrechen der Ampel Gott sei Dank noch kein historischer Tag 3 da gewesen ist. Ich hoffe, es ist jetzt kurz vor 9, dass der Tag 4 vielleicht auch erstmal mehr Ruhe bringt oder vielleicht aus dem Treffen in Budapest eine gute Nachricht für Europa rauskommen würde. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich erlaube mir das tatsächlich immer noch manchmal noch mal was zu wünschen und Hoffnung zu haben.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage international. Danke fürs Zuhören. Haben Sie Feedback, Kritik oder Vorschläge, über was wir unbedingt mal hier sprechen sollten, dann mailen Sie mir gern an mirjam.holstein@stern.de. Und in der nächsten Woche erwartet Sie hier im Gespräch mit Christian Mölling wieder mein Kollege Steffen Gassel. Alles Gute und auf bald, Herr Mölling.
Tschüss, bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.